Die auf dem Flyer gelesen haben, die wissen, heute geht es um Geiz. Also eins kann man ja schon mal sagen, geizig mit der Zeit sind ihr nicht. Weil sonst wären ihr heute nicht da, sonst würdet ihr sagen, nein, für so etwas gebe ich keine Zeit her, würdet ihr zuhause etwas anderes machen. Geiz ist ein Thema bei uns in der Gesellschaft. Es hat eine Zeit lang geheißen in der Werbung, Geiz ist geil. Das sagt man natürlich nicht im Gottesdienst auf der Bühne. Da redet man anders, das ist klar. Und ich habe mir überlegt, ja, was ist sonst eigentlich noch mit dem Geiz? Und ich habe mir vor allem überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Habgier, das ist das Thema von letztem Sonntag, für die, die es verpasst haben, können es auf dem Podcast auf der Webseite finden, und dem Geiz, das ist das Thema von heute. Beides bespricht Jesus regelmäßig, beides ist ein Thema bei Jesus und beides ist Jesus irgendwie wichtig, dass wir etwas mitnehmen. Was ist der Unterschied zwischen Habgier und Geiz? Ich habe so 5 Punkte habe ich so genannt und ich merke gerade, es ist für gewisse einfacher zum Folgen, wenn ich auf ganz Hochdeutsch umstelle. Habgier hat meistens zu tun mit etwas zu bekommen, irgendwas zu kriegen, was zu empfangen. Geiz, da geht es darum, das, was man bekommen hat, zu behalten, das nicht mehr loszulassen, das zu sichern sozusagen. Habgier ist deshalb häufig mit Risiken verbunden. Leute investieren Geld, um hinterher mehr zu bekommen. Sie sind risikofreudig. Die Leute, die zu Geiz neigen, das sind mehr so die Sicherheitstypen. Die sagen, was ich habe, das will ich behalten und das sichere ich auch irgendwie ab. Deswegen, die Leute, die Habgier eher zu Habgier neigen, das sind die Pioniere. Das sind die, die was ausprobieren, die häufig auch unterschiedlich investieren, die auch bereit sind, eben mal rauszugehen, ganz was anderes auszuprobieren, diese Pionierleute. Und die zu Geiz neigen, das sind so die Sicherheitstypen, die sagen, ja, ich traue mich nicht oder das ist mir zu unsicher, das muss schon noch irgendwie abgesichert sein. Man kann es auch mit dieser alten Jäger- und Sammler-Anekdote kann man das auch gut beschreiben. Habgier, das sind eher die Jäger, die gehen raus aus der Höhle, die sind aktiv. Und die Sammler, die sind eher so im Einzugsbereich der Sicherheit, der Höhle. Die wagen sich nicht so vor. Ein habgieriger Mensch, der ist froh, weil er viel Geld für viele Sachen ausgeben kann. Dann freut sich ein habgieriger Mensch, wenn er merkt, oh, das kann ich mir auch noch leisten. Oh, das gibt's auch noch. Oh, das ist auch noch schön. Das ist das Lebensgefühl von einem habgierigen Mensch. Das Lebensgefühl von einem geizigen Mensch ist, oh, da habe ich so viel gespart. Weil ich dort nicht hingegangen bin, habe ich das Geld nicht ausgegeben. Die freuen sich, wenn sie Geld nicht ausgeben mussten, wenn sie Geld behalten wollten. Und das ist jetzt ganz spannend, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so sehen, aber ich merke jetzt, es gehen einen Haufen Blicke zwischen Ehepaaren hin und her. Und das ist was ganz Typisches, und da könnte ich heute auch das Referat drüber machen, dass bei Ehepaaren häufig der eine auf der einen Schiene ist und der andere auf der anderen Schiene. Und Halleluja, es ist gut so. Überlegt euch doch mal, beide wären auf der gleichen Schiene. Katastrophe. Gott hat sich auch da was dabei gedacht, dass ihr so zusammengestellt wurdet, dass sich das ergänzt. Das Nervige ist, wenn man dann dem anderen das eine immer nur vorhält und sagt, das ist doch nicht gut. Also das ist ein ganz interessantes Kapitel. Habgier und Geiz ist vielleicht heute am Nachmittagstisch vielleicht ein Thema. Zu was tendiere ich, zu was tendierst du? Und mal so ein bisschen auszuprobieren oder auszuchecken. Spannend ist, Jesus hat beide Themen und Jesus predigt regelmäßig über beide Themen, redet über die Themen mit den Jüngern und Jesus wird immer wieder auch mit diesen Themen konfrontiert. Eine so Konfrontation, die habe ich euch heute mitgebracht, steht in Lukas 18, für alle, die es aufschlagen wollen oder mitlesen wollen. Ich lese es hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Und in Lukas 18, Vers 18, da geht es folgendermaßen los. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Die erste Verwirrung im Text hat sich bei mir aufgetan, als ich diese Entgegnung von Jesus gehört oder gelesen habe, die da steht. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich meine, das ist eine gute Frage. Das ist ja eine super Frage. Und wahrscheinlich hätte Jesus ganz, ganz viele Sachen auf diese Frage antworten können. Aber er geht erstmal auf diese Anrede ein, die der Mann ihm entgegenbringt. Guter Meister. Und er erwidert in einer Art und Weise, die mich zunächst einfach verwirrt hat. Ich meine, was soll das? Er fragt da, warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Jetzt habe ich so ein Verständnis von Jesus, ich habe das mal im Theologieunterricht gehört, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wenn er jetzt hier sagt, gut ist nur Gott, sonst niemand, dann könnte man ja auf die Idee kommen, er lehnt es hier ab, als Gott angeredet zu werden. Warum nennst du mich gut? Hat mich verwirrt. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man, er sagt nicht, ich bin gar nicht Gott oder ich bin gar nicht Gottes Sohn. Er sagt das nicht, sondern er betont mehr diesen Aspekt, nur Gott ist wirklich gut. Und das ist was, das findet sich in der Bibel eigentlich praktisch von Anfang an, praktisch von Anfang an. Zum Beispiel im Psalm 130 steht, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Anders übersetzt oder anders gesagt, niemand ist gut. Und das ist das, was Jesus als allererstes klar und deutlich machen möchte. Niemand ist gut. Warum? Weil wir alle von Grund auf verdorben sind. Das heißt, von Grund auf das verloren haben, was Gott eben ausmacht. Diese Güte, dieses Gutsein. Und jetzt ist das ja ganz, ganz krass, dass man manchmal im Leben denkt, da sind wir wieder beim Thema Vergleichen, es gibt andere Leute, die sind wirklich gut. Ich denke manchmal, wenn zum Beispiel Leute mit so ganz gut erzogenen Kindern kommen, dann denke ich so, schon lässig, wenn man so gut erzogene Kind hätte. Oder wenn Leute sagen, also ich habe die, seit ich meinen Führerschein habe, noch keine einzige Buße kassiert. Ja, lässig. Kann ich nicht behaupten. Oder wenn Leute sagen, also ich habe es mehr oder weniger im Griff, so mein Leben. Es läuft gut. Schön. Ich merke, das ist eine Herausforderung für mich. Wenn Jesus hier sagt, niemand ist gut. Und wenn ich dann von anderen höre, so, ja, ich habe es alles im Griff, bei mir läuft es gut, meine Kinder sind wohlerzogen, ich habe keine Buße bekommen, vor Gericht erscheine ich höchstens als Zeuge. Ich bin gut. Und das ist ein Thema, das Jesus immer wieder aufgreift. Wer ist wirklich gut? Und das ist das, was er am Anfang von diesem Text gerade klar macht. Niemand ist gut. Und das nervt uns. Das lässt sich niemand gern sagen. Alle würden lieber hören, ach, du bist schon gut, wie du bist. Jeder würde lieber hier sitzen und sagen und hören, dass der Alex sagt, ach, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Und deswegen, das nervt uns, wenn Jesus sagt, niemand ist gut. Und trotzdem steht es so da. Und dann setzt er noch eins drauf. Er bleibt nicht bei diesem Niemand ist gut einfach stehen und damit ist es erledigt, sondern er setzt noch eins drauf. Es geht noch mal eins drauf, niemand schafft's. Niemand schafft es. Da heißt es, Jesus entgegnete, gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Und dann kommt es ja, dann sagt Jesus, eins fehlt dir noch. Und es hat damit was zu tun, dass häufig, wenn Leute das Alte Testament zitieren im Neuen Testament, also wenn Leute Stellen aus dem Alten Testament nehmen und die hinterher wie vorlesen oder wie wiederholen, dann ist häufig nicht nur diese einzelne Stelle ohne Kontext gemeint, sondern da ist wie das Ganze mit gemeint. Also wenn Jesus hier einen Teil der 10 Gebote, das ist ein Auszug aus den 10 Geboten, wenn Jesus einen Teil der 10 Gebote hier vornimmt, dann meint er eigentlich das Gesamte, die gesamten Gebote. Und das ist ähnlich wie am Kreuz, da sagt Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, und das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Teil vom Psalm 22 und viele gehen davon aus, dass Jesus eigentlich den gesamten Psalm dort gebetet hat. Aber das macht man damals nicht, dass man dann den gesamten Psalm abdruckt oder wiedergibt, sondern man nimmt einfach eine Textstelle, die wie typisch ist für diesen Abschnitt und man meint damit das Gesamte. Und so ist es hier auch. Jesus meint nicht nur die paar ausgewählten Gebote, die er jetzt gerade aufgezählt hat, sondern Jesus meint das Gesamte. Und die Gebote gehen eben so los. Ich, sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also es geht ihm überhaupt nicht nur drum, du sollst die Ehe nicht brechen und so weiter, sondern es geht eigentlich um dieses einzige, dieses erste Gebot schlechthin. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie ist es denn, wenn man andere Götter so neben sich hat? Die Bibel nennt es auch Götzen. Was ist überhaupt ein Götze, wenn man Götze neben sich hat? Ein Götze ist das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das, was uns wie in Gedanken stark beschäftigt. Kleine Frage zum Check-up. Als du heute Morgen aufgestanden bist, was war dein erster Gedanke? So. In die Richtung. Das, was man sich laufend zuwendet. Das sind nach der Bibel, das sind Götzen, das sind Dinge, die uns wie ablenken. Ich erzähle euch, wie das bei mir war. Wie ich nach St. Krishona kam zum Theologiestudium, da habe ich gerade meine Bankerkarriere beendet. Und ich war noch fett in Aktien investiert und in Fonds und so weiter. Und deswegen, wenn in der Pause die Basler Zeitung rumlag, dann habe ich mir immer den Wirtschaftsteil und den Börsenteil geholt. Den hat sowieso niemand anders interessiert. Die anderen, während die sich mit Fußballergebnissen rumgeschlagen haben, habe ich geschaut, wie steht es eigentlich mit meinem Portfolio. Das war täglich bei mir dran. Wie ist es? Wie hat sich's entwickelt? Ist positiv oder negativ? Was bringt die kommende Zeit? Wo kann ich investieren, wo sich's wieder lohnt? Und deswegen war es nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass mich irgendwann meine Studienkollegen gefragt haben: Du Alex, warum bist du eigentlich genau hier? Ist kein Witz. Die haben am Ende erstes Jahr haben mich meine Studienkollegen gefragt und haben gesagt: Alex, warum genau bist du hier? Die haben das gespürt. Ich war zwar schon lange nicht mehr Banker, aber das hat mich laufend umgetrieben. Wie hat sich mein Geld vermehrt? Was ist aus meinem Geld geworden? Kann ich es mir noch leisten? Dadem. Bei mir ging es immer darum, kann ich es mir leisten, noch ein paar theologische Bücher zu kaufen? Das ist heute immer noch so. Genau. Also ein Götze erkennst du ganz leicht daran, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst. Das können andere Menschen sein, das können irgendwelche Hobbys sein, das kann auch der Arbeitsplatz sein, das kann alles Mögliche sein. Sachen, die dich die ganze Zeit beschäftigen. Und Sachen, und das ist das Zweite, wo man Götze dran erkennen kann, wo du dein Vertrauen drauf setzt. Also denen Dingen vertraust du schlussendlich. Das kann zum Beispiel sein, Sachen, die dir irgendwie eine Sicherheit geben. Dinge, die dir Sicherheit geben. Und da sind wieder genau die gleichen Dinge. Die Arbeitsstelle, klar, gibt uns eine gewisse Sicherheit, oder? Und zwar die Sicherheit, dass ich am Ende vom Monat wieder Geld habe. Oder mein Freund, meine Freundin, mein Ehepartner, die Leute, die mir Sicherheit geben wollen. Oder eben, und das ist, was Jesus immer wieder betont, Geld. Die Dinge, die uns, wenn es nicht Gott ist, Sicherheit geben, das ist das Geld. Und dann nimmt es uns gefangen und dann denken wir die ganze Zeit drüber nach und dann ist es genau das, was Jesus bei dem Mann festgestellt hat. Es hält uns davon ab, Jesus wirklich nachzufolgen und wir rennen dem hinterher, anstelle dass wir Jesus folgen. Ich habe diese Woche ein Interview gehört mit einem Mann, der hat eine Zeit lang in einem Altenheim gewohnt und hat dort auch gearbeitet und war deshalb sehr viel mit diesen Leuten unterwegs. Und der hat die Leute nicht nur während der Arbeit, sondern auch sonst beobachten können. Und der hat gesagt, das ganz Doofe ist im Altersheim, dass eigentlich alles, was bisher im Leben gezählt hat, aufs Mal weg ist. Die Fähigkeiten, die wir bisher so groß an den Tag legen konnten, die sind aufs Mal weg. Das Wissen von diesen Leuten ist häufig, wenn es nicht weg ist, veraltet, also in heutigem Sprachgebrauch unnütz. Die Kinder, die vielleicht sonst das Leben bestimmt haben oder die ein Teil auch Lebensgrundlage waren, sind häufig im Altersheim auch nicht da. Und die Freunde und die Karriere, auch nicht immer da. He? Und er sagt, und das war ganz krass, dass er gespürt hat, die Leute, die auf diese Dinge ihr Leben aufgebaut haben, die waren hinterher total verbitterte Menschen, weil sie gemerkt haben, eins ums andere ist weg. Und die haben nie gelernt, sagt er, im Leben Dinge loszulassen und dafür anderes in Empfang zu nehmen. Und dann sagt er, eine Frau, da war es anders. Die war nicht verbittert. Da waren zwar auch, das Wissen war weg, die Fähigkeiten waren weg, sonst wäre sie nicht im Altersheim gewesen. Da waren auch die Kinder nicht da. Aber die hatte Jesus. Und die hat gesagt, eigentlich, es ist gut so, wie es jetzt ist. Die war nicht verbittert, weil die ihres Leben lang gelernt hat, Dinge loszulassen. Dinge wegzugeben, Dinge loszulassen und zu sagen, ich freue mich an dem, was Jesus mir gibt. Und das ist das, was Jesus hier merkt. Dieser Mann, der kann nicht loslassen. Grundproblem beim Geiz, nicht loslassen können. Und das ist ja die Frage, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir, Dinge loszulassen? Und Jesus hat darauf eine recht krasse Antwort. Niemand schafft es. Die Jünger fragen sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und die Antwort ist eigentlich schon von vornherein klar, weil Jesus macht es ja mit dem Kamel und dem Nadelöhr mehr als deutlich. Das nennt man eine Unmöglichkeitsgeschichte. Also im Fachbegriff. Eine Geschichte, die zeigt, wie unmöglich etwas ist. Das Kamel durch das Nadelöhr, das Kamel galt damals als das größte bekannte Landtier in Israel. Da gibt es keine Elefanten, ist auch klar, oder? Deswegen das größte bekannte Landtier durch eines der kleinsten Stellen, die man damals hatte, so ein Nadelöhr, das war sicher eines von den schmalsten Dingen, die man überhaupt mechanisch herstellen konnte. Eine Unmöglichkeitsgeschichte. Und dann sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Und das hat mir Mut gemacht. Das hat mir gezeigt, es gibt doch einen Weg. Und wir müssen nicht unser Leben auf Dingen aufbauen, die dann nachher doch nicht die Sicherheit geben, und doch nicht die Geborgenheit geben, doch nicht die Liebe geben, die wir uns eigentlich wünschen. Und das Erste, was ich festgestellt habe, Gott macht es möglich. Das ist das, was Jesus sagt. Gott macht es möglich. Und ich habe 3 Punkte, wie Gott es möglich macht. Und das Erste ist, er zeigt Götzen im Leben auf. Jetzt kann man sagen, ja, ich habe doch gar keine Götzen. Wenn man da irgendwelche so Figuren damit meint oder Dinge, die andere in anderen Kulturen anbeten, dann ist das klar, dann hat wahrscheinlich niemand von uns irgendwelche so Götzenstatuen daheim. Aber das meint Jesus ja auch nicht, wenn er hier über Götzen redet. Jesus meint die Dinge, die uns eben abhalten von einem Leben, das ganz auf ihn vertraut. Und das ist ja bei jedem Menschen auch irgendwas anderes. Bei dem Menschen, der da kam, da war es eben das Geld. Aber das ist nicht grundsätzlich so. Kein anderer Mensch vorher hat diese Herausforderung von Jesus bekommen. Gib alles den Armen. Kein anderer Mensch nachher hat diese Herausforderung bekommen. Und da sehen wir was von der Seelsorge von Jesus. Da sehen wir, dass Jesus Christus jedem einzelnen Menschen so begegnet mit dem, was er braucht. Da sind wir wieder bei dem, was ich brauche, gibst du mir. Es fängt damit an, dass Jesus dem Mann sagt, du vertraust einem Götzen. Eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der erste Punkt ist, lass dir deine Götzen zeigen. Bevor es mit der Nachfolge anfängt, lass dir deine Götzen zeigen. Und das müssen wir nicht mal selber aus uns heraus machen. Jesus Christus hat versprochen, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das heißt, für alle Leute, die den Heiligen Geist bitten, ihnen aufzuzeigen, was eigentlich da für Götzen in ihrem Leben sind, die werden es herausfinden. Der Heilige Geist wird es ihnen sagen. Der erste Punkt. Ein Leben in Freiheit, ein Leben so, wie es Jesus sich vorstellt, ein Leben, das nicht auf Götzen baut, sondern auf das, was Jesus Christus möchte. Lass dir deine Götzen zeigen. Und dann das Zweite, lass deine Götzen los. Und es ist natürlich klar, das ist nicht in einem Satz getan. Lass deine Götzen los, also mal weg mit dem Zeug und das ganze Unnütze mal loslassen. Ich habe gemerkt, das hat ganz viel damit zu tun, was bekomme ich denn dafür, dass ich das loslasse, was Gott möchte, dass ich es loslasse. Und das ist das, was mit dieser Geschichte aus dem Altenheim korrespondiert. Diese Geschichte, die davon gelebt hat, oder dieser Mensch, der gemerkt hat, die Menschen haben für Dinge gelebt, die eigentlich hinterher nicht wirklich hilfreich sind. Dinge, die ganz schnell wieder kaputt gehen können und dann endet es in totaler Verbitterung. Deswegen der Titel der Predigt heute, was dich kaputt macht, Geiz. Die Leute, die merken oder die denken, sie müssten selber für sich schauen. Sie bekommen sonst nicht genug. Sie müssen das, was sie bekommen haben, bei sich behalten. Die enden nachher eben verbittert, weil sie das, was sie eigentlich gesucht haben, nicht wirklich bekommen. Und deswegen geht es darum, freiwillig das loszulassen, was Jesus hier ja auch diesem Mann sagt. Gib alles den Armen und dann komm und folge mir nach. Die Reihenfolge scheint mir sehr wichtig. Und es muss freiwillig geschehen. Jesus ist dem Mann nicht nachgerannt. Jesus hat hinterher nicht diesen Mann gestalkt oder was auch immer, ihm hinterher noch einen Ärger gemacht, sondern der war ganz frei. Der konnte loslassen, aber er war auch frei, es nicht zu tun. Und dann merke ich, wahrscheinlich muss das immer wieder passieren. Das ist so irgendwie im Leben angelegt, dass man kaum eines dieser Götzen losgelassen hat, dass schon der nächste einem wieder aufhockt. Und deswegen ist es gut, dass Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Das ist eigentlich das, was ich vor allem aus diesem Bibeltext raus für mich rausgenommen habe. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und das heißt für mich, ich kann loslassen, weil Gott es möglich macht. Nicht aus mir raus, nicht weil ich es so gut geschafft habe, nicht weil ich mich angestrengt habe, sondern weil es Gott möglich macht. Und dann merke ich, wie das gut tut, loszulassen, um dann das zu bekommen, was Jesus einem gibt. Das zu bekommen, was Jesus einem geben möchte. Frieden, Freude und Liebe, seine Liebe. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe das gut gefunden, da diesen Tisch hier in der Mitte von den zwei Personen. Und ich habe mir vorgestellt, so kurz, wie die Katrin gebetet hat, dass auf der einen Seite Gott sitzt. Und Gott, der hat die Fülle. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dieses Gefäß, das fließt ja fast über vor Daimer. Also ich würde euch einladen, nachher noch vorbeizugehen. Wahrscheinlich reicht es nicht für alle, gell? Ah, die sind für den Gebetsraum, also. Das ist gut. Also die sind für den Gebetsraum. Alle, die dann irgendwann beten, die werden die Daimen wieder sehen. Aber ich habe mir vorgestellt, auf einem Stuhl sitzt Gott. Auf einem Stuhl sitzt Gott. Er hat die Fülle. Er kann aus dem Vollen schöpfen. Und er möchte nichts anderes so sehr, als uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Aber wenn du die ganze Zeit selber beschäftigt bist damit, dir das zu holen, was du möchtest, wird es schwierig, das zu bekommen, was Gott dir geben möchte. Und das ist das eine, oder das ist das Letzte, was mir in diesem Text aufgefallen ist. Finde wahre Freude. Der Text endet traurig. Deswegen auch das Thema, was dich kaputt macht, Geiz. Der Mann wurde sehr traurig. Das ist in der ganzen Geschichte mit Jesus ist das einmalig, dass Jesus Christus einem Mann sagt, komm, folge mir nach, und der im ersten Moment zumindest ablehnt. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und ich bin froh, dass bei Jesus immer Hoffnung da ist, egal wie eine Geschichte im ersten Moment aussieht. Und das ist das Tolle beim Leben mit Jesus. Er gibt uns nicht nur diese eine Chance. Er gibt uns nicht nur dieses eine Mal und dann haben wir es vergeigt für immer und ewig. Sondern er ist ein Gott der vielen Chancen, der vielen Möglichkeiten. Und das macht mich froh, weil ich diesen Satz lieber mitnehmen möchte, diesen Satz, weil was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich habe mich gefragt, wie können wir denn zu dieser Freude jetzt schon kommen? Zu dieser Freude, dass Gott uns versorgt und wir deshalb loslassen können. Und ich glaube, Gott hat es ganz weise eingefädelt. Er gibt uns wie eine Möglichkeit, das schon jetzt und schon hier und regelmäßig zu lernen. Dinge loszulassen, die wir eigentlich lieber bei uns behalten wollen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel der Zehnte. 10% von dem, was wir bekommen, Und wo eigentlich normalerweise die Menschen sagen, das habe ich verdient, das habe ich mir verdient, das ist meins. Immer wenn ich das Wort so sage, dann fällt mir diese Geschichte ein, wie die Kinder klein waren und die Rebecca ist in den Kindergarten gegangen und der Benjamin war ungefähr, was war er, zwei waren. Dann ist er ins Wohnzimmer gestanden und hat gecheckt, dass beide Großen jetzt endlich aus dem Haus sind. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, alles meins. Alles meins. Der hatte keine Ahnung, weil eigentlich von den Sachen dort hat ihm das Wenigste überhaupt gehört. Und das ist manchmal so der Widerspruch. Wenn wir Geld verdienen, dann sagen wir, das ist alles meins. Ja? Wir stellen uns in dieses Wohnzimmer und sagen, alles meins. Aber wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, weil eigentlich sagt Gott zu uns, das ist alles meins. Ich habe dir die Kraft gegeben, ich habe dir den Job gegeben, ich habe dir die Fähigkeiten gegeben und ich habe dich gesund gemacht die ganze Zeit, dass du überhaupt alles deins haben kannst. Und dann sagt er, aber fang doch jetzt an, von dem, was du jetzt denkst, alles meins, etwas loszulassen. Einfach um das zu üben, auch wenn es schwer fällt. Und ich finde das eigentlich ein recht faires, eine faire Geschichte, weil jemand, der wenig verdient, für den ist 10% ein kleiner Betrag in der Summe nachher. Für jemanden, der viel verdient, ist es natürlich ein höherer Betrag, aber es sind immer noch 10%. Und das ist eines der Dinge, die Gott uns einlädt, schon jetzt zu tun, dass wir lernen, wegzugeben ist gut. Und wegzugeben ist nicht nur gut, sondern wegzugeben ist eine Lebensaufgabe. Es ist eine Lebensaufgabe, dass wir dann nicht hinterher verbittert irgendwo in einem Altersheim sitzen und merken, es ist uns alles genommen und wir haben eigentlich seelisch nichts. Und deswegen lade ich euch ein, ihr seid selber frei, wie der Mann. Ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden, was ihr wollt. Und es heißt nicht, dass wenn ihr es nicht tut, dass ihr hinterher traurig weggeht. Aber es ist eine Möglichkeit, wie wir das einüben können, was Jesus Christus uns vorschlägt, 10% unseres Verdienstes, unseres Einkommens zu geben, 10% von dem, wo wir eher den Eindruck haben, alles meins. Ich finde es gut, dass Jesus Christus diese Geschichten erzählt. Es fordert mich selber immer wieder heraus, auch nachzudenken über das, wie ich lebe, was mir wirklich wichtig ist im Leben, was meine Götzen sein könnten. Und ich bete dafür, dass wir einen guten Umgang damit finden. Wir bleiben sitzen zum Gebet. Herr Jesus Christus, es ist verrückt, wie häufig du über diese Thematik Geld redest. Und wie schwierig das bei uns ab und zu ist, rauszufinden, ist es jetzt ein Götze oder habe ich einen freien, einen guten Umgang mit meinem Geld? Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, weil du versprochen hast, gib uns deinen Heiligen Geist, wo uns in alle Wahrheit führt und wo uns zeigt, wie wir wirklich dran sind, was wirklich in unserem Herzen vorgeht. Und hilf uns dann, Schritte zu gehen, so Schritte wie den 10. andere Schritte zu gehen, um wirklich loslassen zu können. Loslassen zu können an dich, weil du der bist, der wahrhaft gut gibt. Lass uns immer wieder sehen, wie voll du diese Schale machst und wie reich du uns jeden Tag beschenkst. Und lass uns Klarheit darüber haben, dass wir keine Sicherheit empfangen dadurch, dass wir alles bei uns behalten, sondern dass wir einüben und lernen, immer mehr an dich abzugeben, weil du der bist, der uns wahrhaft beschenken kann mit dem, was zählt. Und so bitte ich dich um deinen Segen, auch in diesen Gedanken, die wir vielleicht jetzt mit bewegen. Schenk du uns das, was wirklich zählt, und zeig du uns deinen Plan mit dem, was du vorhast. Amen.